solche Grundsatzthemen wie worum gibt's bei der Mission und so verheißen natürlich die perfekte Langeweile. Und eigentlich jeder, der hierher kommt, hat diese Fragen hinter sich und geht jetzt in die Details. Allerdings, es gibt schon einen Grund, einer der bedeutendsten Missionstheologen der Gegenwart, der inzwischen schon beim Herrn ist, David Bosch aus Südafrika, der hat schon in den 90er Jahren ein Standardwerk zur Missionstheologie geschrieben, dass es weltweit in der Christenheit heute etwa 79 verschiedene Definitionen von Mission und Evangelisation gibt. Das heißt auf Deutsch, es gibt keine Verständigung. Jeder gebraucht die Worte und es ist was anderes drin. Das ist das totale Durcheinander. Also scheint es doch nötig zu sein, dass man nochmal draufschaut und sagt, das ist einfach, wie macht man das? Das Einfachste ist, den Römerbrief zu lesen. Und ich möchte natürlich nicht den ganzen Römerbrief jetzt mitlesen, dazu reicht die Zeit jetzt nicht, aber wir lesen anderthalb Sätze daraus. Aber ich will vorher sagen, warum der Römerbrief geschrieben worden ist. Der Römerbrief hat nur ein einziges Ziel, eine Gemeinde, und zwar die Gemeinde in der Hauptstadt der damaligen Welt, in Rom, zur Weltmission zu motivieren. Paulus war nie da, die Gemeinde ist nicht von ihm gegründet worden, die war vorher da, aber er hat in seiner Missionsstrategie, die er von Gott hatte, den Plan, dass er nach Rom muss irgendwann noch. Er wurde dann nachher zwangsweise dorthin gebracht als Gefangener. Aber seine Strategie war, nach Rom zu kommen und von dort aus bis ans Ende der Welt, das war Spanien. Und er wollte die Basis gewinnen in Rom. Und das beschreibt er im Römerbrief ja ganz klar, könnt ihr das sehen, was seine Absichten sind. Und wie macht er das? Was hält er nötig? Er sagt, hallo, ich komme mal vorbei, ihr habt vielleicht ein Zimmer für mich oder so. Und vielleicht fährt noch jemand mit und so. Kennt sich jemand in Spanien aus? Habt ihr schon mal Urlaub gemacht dort und so? Könntet ihr? Nein, das sind alles nicht die Fragen. Sondern er schreibt ihnen den Römerbrief, die umfangreichste und gründlichste Zusammenfassung, was ist denn das Evangelium? Und warum muss die ganze Welt bis in den letzten Winkel das hören? Er sagt, wenn die Gemeinde das nicht begreift, dann kannst du motivieren und rufen und Strategien machen und Taktiken entwickeln. Es ist alles für die Katz. Und deshalb entfaltet er im Römerbrief, er sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, es ist eine Kraft, die rettet die Juden zuerst und dann die Völker. So, und dann entfaltet er, was dieses Evangelium ist. Und deshalb, wenn ihr wissen wollt, was Mission ist und worauf es dabei ankommt und warum das nötig ist, dann lest den Römerbrief. Lest den Römerbrief. Da steht's drin. Interessanterweise, in Kapitel 1 fängt er dann an und sagt, der Zorn Gottes ist offenbar über alle Menschen, die die Wahrheit Gottes in Ungerechtigkeit niederhalten. Sie sollten alle wissen, dass Gott ist. Er hat die Welt geschaffen und er hat dies in ihr Herz gelegt. Aber sie waren klug, sie wollten klug sein und sind zu Narren geworden. Und anstatt den Schöpfer haben sie das Geschöpf angebetet. Sie haben alles verdreht. Kapitel 1. Und dann redet er vom Gericht Gottes über die Menschheit, die alles verdreht hat und was das für Konsequenzen hat, dass sie alles verdreht haben, das Gott-Geschöpf-Verhältnis und was das für verheerende Folgen in der Lebensgestaltung hat, in allen Bereichen, in einer Klarheit und Schroffheit, die man ja kaum genießen kann. Im Römer 1 kann man das. Ich habe einmal Römer 1, 18 folgende bei einem Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin nur vorgelesen, ohne Kommentar. Da hat die Hütte gebrannt. Was da an Protesten gab, so ist das. Das liest man. Und dann erklärt er das. Also keiner hat eine Ausrede, weder Juden noch die Völker. Es ist manchmal nicht einfach zu verstehen, aber er sagt, keiner hat eine Ausrede. Wir sind alle verloren, verdammt im Gericht Gottes. Es gibt nur eine Rettung und die heißt, Gott war in Christus. Er stirbt am Kreuz und versöhnt uns mit Gott. Und wir dürfen ihm vertrauen. Wir können nichts tun, wir können es nur schenken lassen, aber alle müssen es hören. Und dann entfaltet er das, was das bedeutet in seinen Wirkungen, wie ein Gottes Geist in unser Leben kommt und uns antreibt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 8. Und dann nimmt er noch einmal das auf und sagt, seht, es fängt an mit dem Volk Israel. Gott ist treu. Und dann entfaltet er in Römer 9 bis 11, was das bedeutet, dass Teile des Volkes, er war ja selber Jude, das annehmen, anderes ablehnen und wie es dann ausweitet sich für die Völkerwelt und dass Gott sein Ziel mit Israel im Blick behält in seiner Treue. Und dann macht er einen zweiten Teil und sagt, jetzt wollen wir doch noch reden, was das für die ganz praktische Lebensgestaltung für Konsequenzen hat, in der Ethik, in der Gemeinde. So, und so geht er durch den ganzen Römerbrief, Kapitel 1 bis 16. Und hat nur ein einziges Ziel, das müsst ihr begreifen. Und wenn ihr das begreift, dass es nur einen Retter gibt in Jesus, und dass alle Menschen, ganz egal wie klug oder wie dumm, ob welcher Kultur sie sind, verloren sind in ihm. Wenn ihr das nicht begreift, dann braucht ihr auch sonst nichts zu erzählen. Und er wollte doch nur nach Rom und von Rom aus strategisch bis an den Rest der Welt, damals bekannten Welt, bis nach Spanien zu kommen, damit die Ecke auch das Evangelium, es wird uns gar nicht alles weiter erzählt, ob er da je hingekommen ist. Nach Rom kam er nicht als freier Bürger, sondern wurde als Gefangener dorthin gebracht. Und das Letzte, was wir wissen, ist, dass er dort 2 Jahre im offenen Strafvollzug war und die Leute empfangen konnte. Die letzten Verse von von Apostelgeschichte 28, da könnt ihr das ja lesen. So, aber jetzt lest den Römerbrief. Ich meine das ernst. Wenn ihr den nicht gelesen habt und nicht kapiert, wisst ihr nicht, was Gott vorhat mit der Mission. So, und dann auf dem Hintergrund, sage ich jetzt, worauf kommt's an? Ganz am Anfang, wo er sich vorstellt, dass er ein Apostel des Christus ist, dass er ausgesondert ist für das Evangelium Gottes. Und dann sagt er, das ist ja zuvor in der Heiligen Schrift verheißen. Es geht um Jesus, den Sohn Gottes, den Messias, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Habt ihr die Bibel mit? Es steht in Römer 1, aber ihr könnt es ja auswendig oder aus dem iPhone oder was. Guckt gerade nach, es ist ein bisschen kompliziert. Und dann sagt er, durch ihn, durch Jesus, Sohn Gottes in Kraft, haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, heißt es bei Luther, Apostolat heißt es das. Winrich Schäffbuch sagte vorhin, der Ausdruck Mission kommt gar nicht in der Bibel vor. Das ist zwar richtig, der Ausdruck Mission selber nicht, aber das ist ja ein Fremdwort. Das ist ja aus dem Lateinischen abgeleitet und heißt auf Deutsch, im Deutschen heißt das Wort Sendung. Und wenn man sendet, das kommt vor, Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, und wenn man das aufs Griechische übersetzt, heißt das Apostolē. Apostellein heißt senden, nichts anderes als senden. Gott sendet Jesus und Jesus sendet die Jünger. Das ist der Prozess der Mission. Man kann nur mit Jesus verbunden sein und gesandt werden. Und so sagt Paulus, wir haben empfangen die Gnade, also die Vergebung der Sünden. Er hat mich, einen Mörder und Verfolger, einen Besserwisser, einen selbstgerechten Hund, hat er gerettet durch, er ist am Kreuz für mich gestorben, hat meine Sünden getragen. Wir haben empfangen Gnade, aber das war nicht die Endstation, sondern und Mission, Apostolē. Die Sendung haben wir empfangen. Wozu? Dann sagt er, was ist denn das inhaltlich? In seinem Namen, um in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Wenn Luther übersetzt, Heiden steht im Griechischen dort immer Völker. Heiden sind in der biblischen Sprachgebrauch alle Völker außerhalb des Bundesvolkes Israel. Ganz egal, in welcher Kultur oder Religion die leben, ob die Hochreligion haben oder ob die primitive Religionen haben oder angeblich keine oder wer weiß, Atheisten sind, das ist alles gar nicht da drin, sondern die Völker außerhalb des Bundesvolkes Israel. So, was ist die Sendung, was ist das Ziel? Im Namen von Jesus, im Auftrag von Jesus, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Will ich nicht schulmeisterlich werden, aber Griechisch zu kennen ist kein Schade. Lernt es mal, könnt ihr die Bibel direkt lesen im Urtext. Das Wort aufzurichten, das Luther sinngemäß richtigerweise zuführt, steht im Griechischen gar nicht. Sondern es ist noch viel kompakter. In seinem Namen für den Gehorsam des Glaubens unter allen Völkern. Das ist das Ziel. Da fragt man jetzt, also das ist doch zu viel verlangt. Nun, er sagt es am Schluss des Römerbriefes in Kapitel 15, wenn ihr das mal gerade angucken wollt, in Vers 18 noch einmal. Da berichtet er noch einmal, was er getan hat und was er tun wird. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Und dann sagt er noch einmal, um die Heiden, die Völker zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. Auch da formuliert er das, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Da fragen wir jetzt erstmal, ist das nicht zu viel verlangt? Können wir das denn? Ich meine, wir können vielleicht das verkündigen, wir können es bekannt machen, wir können informieren, wir können auch noch werben und einladen, aber man kann doch niemanden zum Christen machen. Hochinteressant, im Augenblick läuft, vielleicht hat der eine oder die andere das mitbekommen, eine Debatte darüber, über die Übersetzung des Missionsbefehls, Matthäus 28. Nicht? Es gibt jetzt gerade zum Jahr der Reformation eine neue Lutherbibel und die haben sie dann verändert an manchen Stellen und so, ich will das gar nicht beurteilen, aber eine Tendenz war auch in manchen Dingen wieder zum älteren Luthertext zurückzukehren. Ob das nun Sinn macht oder nicht, kann man auch streiten, darüber will ich auch jetzt gar nicht bewerten, aber in Matthäus 28 hat das eine Wirkung und da gibt es jetzt die erstaunlichsten Kommentare. Da heißt es, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, heißt es im Augenblick, ich habe hier Luther 84. Früher hieß es bei Luther und in Luther 2017 heißt es wieder, darum geht hin in alle Welt und lehret alle Völker, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Ich bin bei euch alle Tage. Also, früher hieß das zweimal, lehret. Ja, sagen manche, haben neulich die Diskussion mit einer Oberkirchenrätin, einer Kirchenleitung, und die sagte, das ist also, jetzt ist das ja endlich wieder richtig, diese ewige Missioniererei und diese Arroganz, als müssten wir alle Leute bekehren und als könnten wir das auch nur. Das steht ja gar nicht in dem Missionsbefehl drin, sondern wir sollen sie lehren. Das heißt also informieren, das ist ein Erziehungsauftrag, wir haben einen Bildungsauftrag und so und mehr haben wir nicht. Nun, da steht ein hochinteressantes Wort, das heißt Matheteuern, das ist, zu Jüngern machen heißt eigentlich zu Schülern machen. Also das ist so, als wenn du hast dein Abitur gemacht und jetzt willst du studieren. Dann lässt du dich einschreiben an einer Hochschule, wirst du angenommen. Das heißt, jetzt bist du ein Student an dieser Schule, du kannst das jetzt studieren. Das steckt dahinter. Er sagt also, macht zu Schülern, das sollt ihr bewirken, sagt er, dass sie lernen wollen und dass sie lernen. Wie kommt man denn dazu? In der Bibel ist völlig klar, dass es keinen Zwang gibt und keine Manipulation, dass wir niemanden zum Christen. Interessanterweise haben in Europa die Leute oft geglaubt, die Kirchen oft geglaubt, man könnte Menschen zu Christen erziehen. Also, wenn du in einer Familie geboren bist, wo Christen sind, ja, wo die Eltern Christen sind, ja, Gott sei Dank, wir haben es ja gehört. Jeder soll dankbar sein, aber wir wissen alle, dass das nicht geht automatisch. Auch wenn du in einer christlichen Familie aufwächst, ich kenne haufenweise, und als Jugendpfarrer habe ich die auch kennengelernt und als Evangelist sowieso, haufenweise Leute, die in christlichen Familien aufgewachsen sind und damit nachher nichts mehr zu tun haben wollen und ihr Leben lang rumjammern und sich an ihren Eltern abarbeiten, die ihnen alles nichts erlaubt haben und wo alles so eng war in den Gemeinden und dass sie endlich sich freischwimmen müssen. Das ist große Mode heute. Endlich sich freischwimmen aus diesem ganzen bornierten, engen, gesetzlichen Christentum. Das ist geradezu wie eine Pest heute. Kannst du Riesenresonanz mitkriegen. Das heißt, es ist überhaupt nicht automatisch. Sei dankbar, wenn du Eltern hattest, die Jesus nachfolgen. Aber irgendwo kommt der Punkt, wo du die Entscheidung treffen musst, glaube ich Jesus oder laufe ich auf den Traditionen meiner Familie oder wer weiß was. Das heißt, keiner kann zum Christen erzogen werden. Wir können in aller Art und Weise können wir Jesus vorstellen, bekannt machen, erzählen, ja, biblische Geschichten in Wort und Tat, das Leben mit Jesus deutlich machen, vor allen Dingen beten dafür, das alles. Aber der Beginn des Christseins ist immer die neue Geburt. Und Jesus sagt neue Geburt zu dem Nikodemus in Johannes 3, weil Geburt etwas ist, was du weder selber machen kannst, noch was du kaufen kannst. Du bist zwar höchst aktiv dabei beteiligt, aber es geschieht dir. Keiner hat selber gewollt und verursacht, dass er geboren worden ist. Es geschieht mir. Du bekommst das Leben geschenkt. Ob du das dann nachher als ein Geschenk annimmst und betrachtest oder eher als ein Fluch, den du wieder loswerden willst, das ist dann eine andere Geschichte. Aber du hast es nicht selber gemacht und du kriegst es geschenkt. So. Und so ist das natürlich auch mit dem Christwerden. Neue Geburt, Vergebung der Sünden und Heiligen Geist. Dadurch wird ein Mensch neu geboren. Er wird also ein Kind Gottes durch Jesus. Und nun hat Jesus gesagt, pass auf, indem ihr von mir redet, ist das nicht nur irgendwelche Informationen und ein bisschen Propaganda oder Werbung, sondern er hat schon seinen Jüngern gesagt, das könnt ihr nachlesen, in Lukas 10, Vers 16, muss ich mal gucken, Lukas 10, Vers 16 oder 16, Vers 10, warum lerne ich das eigentlich nie? Ja, es ist 10, Vers 16. Da sagt Jesus, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Das heißt, der Vater sendet den Sohn. Also wenn der Sohn spricht, spricht der Vater. Und Jesus, der Sohn, sendet die Jünger. Und er sagt, das ist totale Identifikation. Wenn ihr redet, rede ich. Wer euch hört, der hört mich. Das gilt, wenn du ein Gespräch unter vier Augen führst. Das gilt, wenn du eine Andacht in der Jugendstunde hältst und wenn du biblische Geschichten erzählst, was auch immer du tust, und Pfarrer, die predigen und wo auch immer. Wenn du von Jesus redest, das Evangelium, weil verspricht Jesus, dass er höchstpersönlich redet. Und wenn er redet, dann redet der Schöpfer und Retter der Welt. Da ist Kraft da drin. Da ist Kraft drin, da schafft er, was er sagt. Nun, die Wirkung von Jesus kann man ja sehen im Neuen Testament. Wie ist sie? Sehr unterschiedlich. Da kommen Leute zum Glauben, er weckt Tote auf, Kranke werden geheilt. Ein sehr interessierter junger Mann kommt und hat die richtigen Fragen, was muss ich tun, das ist das ewige Leben. Liebt ihn, sagt ihm, weil er ihn liebt, was ihm fehlt. Verkaufe alles, was du hast, komm und folge mir nach. Das sagt Jesus, der Sohn Gottes, der, wenn er spricht, ja in der Vollmacht Gottes spricht. Was war die Wirkung? Er war sauer und ging traurig weg. Hatte Jesus nicht genug Vollmacht? War Jesus nicht seelsorglich empfindsam genug? Hat er nicht die richtige Gesprächsmethode gehabt? Hätte er nicht wenigstens nachgehen sollen und sagen, hör mal, bleib doch mal einen Augenblick, du bist doch schon fast drin im Reich Gottes, ich erkläre dir das nochmal und dann kriegen wir es. Nein, er lässt ihn gehen. Und er sagt zu seinen Jüngern, leichter kommt ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Sodass die Jünger erschrecken, weil sie merken, wir sind alle reich. Dann sagt der Tröster, was bei den Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich. Aber wenn Jesus in Vollmacht redet, schafft er die Freiheit, die kein Mensch hat. Aber Freiheit heißt Freiheit, Ja und Nein zu sagen. Und der reiche junge Mann geht weg. Und er hat ihn gerufen mit der gleichen Vollmacht, mit dem er zu Zachäus gesprochen hat, Kapitel später in Lukas. Und dieser Reiche kehrt um und sagt, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen und wo ich betrogen habe, gebe ich vierfach zurück. Ja, was ist denn der Unterschied? Es war die gleiche Vollmacht und der eine hört es und geht weg. Und Jesus respektiert es, das ist unsere Würde. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, Menschen zu manipulieren und zu zwingen. Es gibt keine Methode. Es ist kein Mangel an Vollmacht. Wir können da immer drum fragen, Herr, bin ich's? Bin ich ein Hindernis? Ich möchte natürlich aus Liebe hilfreich sein. Aber es gibt keine Methode, mit der man absolut Leute rumkriegen kann. Wer das sucht, sucht eine Götzenvorstellung. Willst du vollmächtiger sein als Jesus? Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott, sagt Paulus. Und bitten kann man ablehnen. Wenn dir das zu wenig ist, bist du falsch in diesem Job. Wenn du dir das nicht zumutest kann, dass du bittest und die Leute sagen, brauche ich nicht, bist du falsch in diesem Dienst. Du musst das ertragen können, dass er die Freiheit gibt. Aber glaube nicht, dass du ein schwaches Wort hast. Es ist immer die Kraft, mit der Jesus vor dem Grab des Lazarus gesagt hat, Lazarus, komm heraus. Wie viel Entscheidungsfreiheit hat ein Toter? Der kann nur verwesen, das ist seine einzige Perspektive. Aber die Entscheidungsfreiheit liegt nicht im Lazarus, liegt nicht im reichen Jüngling, liegt nicht im Zachäus, sondern liegt im Wort des Retters und Schöpfers Jesus. Und wenn er spricht, kannst du gar nicht tot genug sein zur Auferstehung. Kannst du gar nicht gottlos genug sein zur Umkehr. Er schafft diese Freiheit. Und deshalb passiert es dann auch schnell. Ja, es passiert dann auch schnell. An Pfingsten, an einem Tag, nehmen 3000 Menschen das Wort der Verkündigung durch die Apostel auf und bekehren sich und werden getauft, wie die das gemacht haben an einem Tag. Da in Jerusalem gibt es weit und breit keinen Fluss, irgendeinen kleinen Siloah-Teich, 3000 Leute zu. Möglicherweise war das gar keine richtigen Taufen, vielleicht haben die alle nur so ein paar Tropfen angekommen, wie so eine lutherische Kirche oder sowas. Baptistisch wäre die erste Gemeinde vielleicht gar nicht ernst zu nehmen gewesen. Wer weiß, der Henker, steht gar kein Wort über das Wie da drin. Und dann predigt Paulus im Knast in Philippi nach dem Erdbeben, das Gott bewirkt, nachts in einer Stunde dem Gefängnischef und seiner ganzen Sippe das Evangelium. Und noch vor Morgengrauen werden die alle getauft. Ja, darf man so schnell Menschen taufen? Und der Philippus unterwegs auf dem Ochsenkarren da mit dem Finanzminister. Ja, Gott sei Dank haben wir vorhin gehört, was in Äthiopien rausgeworden ist. Ich hatte gesagt, Herr Jesus, das ist völlig unverantwortlich. Kein Evangelist arbeitet so, dass man einen tauft nach einer einstündigen Unterweisung unterwegs in einem Auto, eine halbe Bibelstelle, Bibelkapitel erklärt und dann gleich taufen und dann, wo ist die Nacharbeit? Er zog seine Straße fröhlich, Philippus wurde vom Heiligen Geist entrückt. Was ist das für ein Heiliger Geist? Der dem Philippus nicht sagt, jetzt musst du aber mit nach Äthiopien und dort eine gründliche Gemeindegründungsarbeit machen. Das dauert mindestens 25 Jahre. Wer weiß, was daraus geworden ist. Jedenfalls wissen wir, Mekane Jesusche Kirche und andere, es 22 Millionen lebendige Christen in einem Land wie Äthiopien. Es ist verrückt, dass wir sowas heute gerade so hören hier. Im großen Bogen der Geschichte ist das ein Abenteuer. Das heißt, was will ich sagen? Wir fragen, machet zu Jüngern alle Völker. Also macht sie zu Studenten des Herrn Jesus. Richtet den Gehorsam des Glaubens auf unter den Völkern. Also es fängt an mit der Verkündigung des Evangeliums auf alle Weise. Aber es muss Klartext geredet werden. Der Name Jesus muss genannt werden. Was er getan hat im Kreuz und Auferstehung. Das, was Paulus entfaltet im Römerbrief. Er allein der Retter. So, und dann passiert das Wunder, dass Menschen sagen, danke, nein, will ich nicht. Und andere sagen, ja, Halleluja, und bekehren sich und werden von Neuem geboren. Und dann fängt das Lernen an. Das ist jetzt der nächste Punkt. Was heißt es denn? Hätte auch sagen können, also ich bin gekommen, um dem ganzen den ganzen Völkern das Evangelium zu sagen, damit sie alle das Evangelium kennen. Nein, das ist nicht genug, sagt er. Paulus war nicht nur Evangelist. Wir Evangelisten, also ist Teil meiner Lebensberufung, wir verkünden das Evangelium und arbeiten noch als Hebammen mit. Wenn einer zum Glauben kommen will, beten wir mit ihm und helfen, dass sie Entscheidung treffen. Aber dann hauen wir ab und überlassen der Familie das Weitere, so wie die Hebammen das machen. Ja, die Hebammen sind Geburtshelfer, sind vielleicht manchmal noch nachher ein bisschen da, helfen der Mutter da, die haben einen schweren Job heute. Aber im Grunde, sie sind nicht für die Erziehung des Kindes insgesamt nachher weiter verantwortlich. Evangelisten sind so Hebammen. Paulus war nicht nur Hebamme, er war als Apostel der ersten Generation Gemeindegründer. Und deshalb beschreibt er seinen Auftrag, den die Gemeinde insgesamt hat, wobei die Evangelisten einen Teil davon haben, die Hebammen wirken da auch mit. Aber dann kommen die Lehrer dazu und die Seelsorger und die Hirten, die Leiter der Gemeinde und viele andere. Der Auftrag heißt insgesamt, den Gehorsam des Glaubens aufrichten unter den Völkern. Wie war das denn in der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2? Ja, natürlich, das ging ruckzuck, an einem Tag wurden die getauft. Und dann heißt es in Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Gebet. Das heißt, nachdem sie geboren worden waren, fing das Lernen an, so wie es im Leben ist. Du kannst nicht das Leben lernen, bevor du nicht geboren wirst. Wenn du aber geboren wirst, ist das nichts anderes als Lernen. Die fangen an zu strampeln, sie können noch nicht mal gehen, noch nicht mal kriechen. Das dauert ein Jahr lang, bis so ein Baby, wenn es sich gesund entwickelt, steht. Und dann wackelt es durch die Gegend, halb besoffen, fällt dauernd hin. So, bis das richtig gehen kann, das dauert und dauert. Ist das eigentlich eine echte Geburt, würden wir sagen? Und wie ist das mit dem Sprechen? Ein Jahr dauert es in der Regel im Normalfall, dass so ein Baby Mama oder Papa sagt. Ein Jahr lang lebt das schon vor ihm, dieses Chinesisch da, dieses Babbel, Babbel, Babbel. Die Eltern sind ganz begeistert und reden mit diesem Kind und so. Könnten ja auch sagen, halt den Mund, red ganze Sätze oder schweig. Nein, sagen sie nicht, es muss so sein. Sie haben Geduld in der Liebe, dieses Baby, bis das, die Schwaben lernen ja nie Hochdeutsch, haben sie gesagt. Ja, habt ihr ja gesagt, das ist nicht meine Beobachtung, Schwäbisch ist schön. So, das heißt, das Sprache, das Leben ist ein Lernen. Das ist nicht nur beim Gehen und beim Sprechen, es ist in allen Bereichen so, du kannst es nicht, du entwickelst dich und nur indem du es übst und übst und übst und übst und trainierst bis an die Schmerzgrenze, pausenlos Fehler machst, pausenlos scheiterst, immer wieder trotzdem hoffentlich Leute hast, die dich trösten, die dich ermutigen, die sagen, ja, so geht's. Trainieren kannst du nur, wenn du an die Schmerzgrenze gehst und diese Schmerzgrenze ausweitest, dann fällt es leichter. Dann laufen die Leute, im Park treffe ich dauernd so Leute, die süchtig sind, die rennen, sehen für mich wie Halbtote aus, die gleich, nachdem sie auf der Waage 8 Kilometer in ihrem Lauf sind, und bei 10 kommen, sind sie, haben sie so viele Glückshormone da oben aus, als ob sie Ecstasy genommen hätten. Das heißt, wenn du trainiert hast, fällt es dir auch leicht, dann geht es auch. Wenn du es nicht trainierst, ist alles eine Katastrophe. Das heißt, es ist wie im normalen Leben. Das normale körperliche sonstige Leben ist, du kriegst es geschenkt, du wirst geboren und dann üben, lernen. So war es in der ersten Kirche. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Ja, sie kannten doch Jesus. Sie hatten erfahren, dass in der Kraft des Heiligen Geistes sie von neuem geboren war. Jetzt hatten sie ein großes Verlangen, diesen Jesus besser kennenzulernen. Ganz praktisch, sie gingen zu den Aposteln, saßen in den Häusern und sagten, was hat er denn gesagt? Erzählt. Und sie erzählten genau das, was wir in den 4 Evangelien lesen. was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist, wie das mit der Auferweckung war. Sie erklären das alles und die Leute fragen und fragen und fragen und fragen. Dann wird es aufgeschrieben. Das heißt, Apostellehre heißt das, was wir in der Bibel. Und sie lasen das Alte Testament. Wenn sie, es ist ganz erstaunlich, wenn ihr das hört. Sie lasen die Schriften des Alten Testamentes, weil du verstehst Jesus nicht. Du lernst ihn nur nicht kennen. Wenn du nicht liest, lernst, wie das von Abraham an, von der Schöpfung an vorbereitet ist und wie Gott spricht und wie er den geschichtlichen Zusammenhang baut und auf Jesus hin und von Jesus an dich und die Völker mit einbezieht, bis zu seinem Ziel, wenn er wiederkommt, Gericht hält und den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Du hast lernen von Anfang bis Ende. Und in der alten Kirche war das dann auch so. Da gab es den sogenannten Katechumenat, das heißt, es gab Taufunterricht, der vor allen Dingen nicht so sehr in intellektuellem Lernen, das war immer in regelmäßigen Gottesdiensten, sondern mehr in der Lebensgestaltung bestand. Und das kippte dann auch ein bisschen um. 2 bis 3 Jahre wusste man so lernen, wie das Leben mit Christus geht, bevor man getauft wurde. Und das war natürlich eine Fehlentwicklung. Da kam dann die Vorstellung auf, nicht zu schnell, was vermutlich aus der Sorge, aus der Erfahrung, dass es auch Mitläufer gab, dass es auch Oberflächliches gab. Und da sagt man, wollen wir nur mal sicher gehen. Haben wir ja heute Tausende von internationalen Freunden, die in unser Land gekommen sind, in der Suche sind getauft worden. Ich habe auch einen kurdischen jungen Mann getauft. Das war eine große Freude. Da ist immer viel die Frage, geht es zu schnell? Aber das ist es nicht. Es gibt keine Bedingungen im Lernen zum Geborenwerden. Dass ich Christ werden kann, das kann ich nur durch Geschenk. Deshalb wird im Neuen Testament, wird nach der Bekehrung, nach dem Empfang der Vergebung der Sünden und der Annahme des Wortes Gottes, wird ganz schnell getauft. Aber dann kommt das Lernen. Dann kommt das Lernen. Interessant, wie das in der Geschichte weitergegangen ist. In den ersten 3 Jahrhunderten, 4 Jahrhunderten war das noch sehr stark. Und dann wurde das Christentum Staatsreligion. Das heißt, sie wechselten auf die andere Seite und hatten die Macht und sagten, aha, das geht jetzt praktisch, das ist jetzt nicht mehr so schwierig, jetzt müssen wir nicht mehr die Einzelnen evangelisieren und nicht mehr bitten und Absagen kassieren. Jetzt sind wir an der Macht, jetzt können wir kommandieren, dass die Leute müssen. Und wer nicht will, der kriegt es auf die Rübe. Und dann haben sie den Hebel, die vorher verfolgt wurden, haben nachher ganz schnell die anderen verfolgt und so ist Staatskirche empfangen. Und dann in dem Zusammenhang hat man eine Vorstellung von der Taufe entwickelt, wie Schluckimpfel und Magische, die wurden als Kinder getauft und das war die Wiedergeburt. Und da brauchtest du auch, plötzlich gab es kaum keine Lehre mehr. Das spielte im Mittelalter fast keine Rolle mehr. Selbst in der Missionierung etwa Europas oder Germanen, da wurden die Einzelnen gar nicht mehr gefragt, es wurden nur noch die Fürsten gefragt, die bekehrten sich und die ganzen Volksstämme mussten zwangsweise mit. Wenn sie nicht wollen, hat der Karl der Große ihnen die Rübe abgemacht. Und so ging das dann. Über Jahrhunderte ging das so, unter Missachtung des Evangeliums und des Wortes Gottes, wie es klipp und klar im Neuen Testament steht. Dann brach es in der Reformation neu auf, dann sagten die, so geht das nicht. Dann hat der Luther wenigstens gesagt, hat gesagt, Kindertaufe halten wir fest, aber hat gesagt, wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe nichts nütze. Das ist ein Originalzitat von Martin Luther. Wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe nichts nütze. Die Lehre von Taufwiedergeburt, dass jeder dann Christ ist, ganz egal, was danach passiert, ist eine Lüge. Es ist wirklich Irrlehre, die Gewissen betäubt. Deshalb haben die in der Reformationszeit gesagt, gut, wenn Christen schon ihre Kinder taufen, kann man ja verstehen, wenn das Baby im Mutterleib war, gehörte das ja auch in die Jesusbeziehung der Mutter und des Vaters. Und wenn es geschlüpft ist und nicht viel anderes kann, als die Windeln voll machen und rumplärren, ist es ja auch noch nicht mündig und selbstverständlich, hier bleibt es in der Gemeinschaft. Das hat man getauft, das fanden die gut. Die Taufe von Kindern, von gläubigen Christen, das kann man vertreten nach dem Neuen Testament. Aber sie sagten dann, wenn sie wachsen, muss man sie unterweisen und sagen, und wenn sie dann mündig werden, dann sollen sie in der Öffentlichkeit vor der Gemeinde bekennen, ob sie Jesus nachfolgen will. Das nennt man dann Konfirmation. Jetzt will ich mich nicht dabei aufhalten, was daraus geworden ist. Es war nicht die Absicht, die Verwandtschaft abzukassieren. Auch nicht den ersten Schnaps zu trinken oder so irgendwas. Und da so ein Mannbarkeitsritual draus zu machen oder durch die Pubertät. Es war der Versuch, es gibt kein Wachstum im Glauben ohne Lehre. Nun gut, das ging, wie es ging, mehr schlecht als recht. Dann mit dem Aufbruch der Erweckung und Pietismus und der Missionsbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts waren es die Missionen, die dann gesagt haben, ja, wenn wir Menschen in aller Welt taufen, dann heißt es, sie zu lehren, sie zu lehren. Und jetzt ist die Frage, was brauchen wir heute eigentlich? Was ist heute nötig? Wenn Menschen zum Glauben kommen in einer Mehrheitsgesellschaft, die von den Geboten Gottes nichts weiß, was muss man dann tun? Das war am Anfang auch so. Da waren die einen die Juden. Wenn die zum Glauben an Jesus kamen, dann wusste man, aha, die kennen das Alte Testament, die kennen die Gebote Gottes, die leben im Bund Gottes. Das ist jetzt, Jesus ist der Messias des jüdischen Volkes und jetzt lehren wir sie, was Jesus gesagt hat, Bergpredigt, ich aber sage euch. Bei den anderen aus den Völkern, die hatten keine Ahnung, die haben die Ehen gebrochen, die haben abgetrieben, Kindstötung war, wie es bis heute in vielen Kulturen üblich ist, besonders Tötung der Mädchen, war sehr verbreitet. In manchen Teilen des Römischen Reiches war das Leben der Sexualität vor allen Dingen homosexuell. Das lesen wir im Neuen Testament, das war das ganz Normale der Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, sie wurden, bekehrten sich, kamen zum Glauben, lernten dann die Gebote Gottes und das Evangelium und stellten fest, das ist ja ganz anders, als was die ganze Umwelt denkt und will und tut. In vielen Kulturen bis heute gibt es die Polygamie als soziale Einrichtung und natürlich auch völlig legal. Und selbstverständlich in all diesen Kulturen, wenn Menschen sich bekehren, müssen die Gemeinden Wege suchen. Wie finden wir von einer Kultur der Vielehe den Weg dazu, dass man jetzt Jesus gehorsam legt? Das heißt, ich sage das mal nicht, weil das historisch ist, weil wir heute haben ganz viele Christen das nicht begriffen. Mit dieser idiotischen Meinung, wir leben im christlichen Abendland, wir wären ein christliches Land, meinen die, sind wir daran gewöhnt, dass im plus minus mehrheitlich wird sozusagen die gesellschaftlich geltende Ethik mit den Geboten Gottes übereinstimmen. Und wenn jetzt der Staat Gesetze beschließt, die ganz anders sind, zum Beispiel die Homo-Ehe oder wer weiß was auch der Umgang mit dem Geld oder das Eigentum, das ist ja in Schwaben wichtig, dass man Eigentum hat. Es glauben ja Leute tatsächlich, das Recht auf Eigentum wäre ein christliches Grundrecht. Dabei ist das Grunderlebnis der Bekehrung der ersten Gemeinde, niemand betrachtete sein Eigentum als seins. Das heißt, das Recht aufs eigene Haus und eigene Bankkonto ist kein christliches Grundrecht. Das halten aber bei uns das für das wahre Christentum. Und jetzt sagen sie natürlich, wir leben im 21. Jahrhundert und selbstverständlich können auch Frauen, Mann und Frau heiraten und Kirchen und segnen das ja schon. Die Kirchen haben im Laufe der Geschichte alle Sünden gesegnet, die en vogue waren. Sie haben immer den feuchten Finger in die Luft gehalten, woher der Wind kam, und sie wollten immer dem Volke gefallen und die Massen haben. Hat sich nichts geändert im Laufe der Geschichte. Die Mehrheitsgesellschaft bestimmt die Mehrheitsmoral. Aber wer die Bibel liest, muss kapieren, es ist immer normal, auch heute überall in der Weltmission, völlig normal, dass Menschen sich bekehren, aufwachen in der neuen Geburt und feststellen, wir leben in einer Mehrheitsgesellschaft, die völlig anders denkt. Wenn sie denn gelehrt werden. Was aber ist, wenn es keine Lehre gibt? Wenn man entweder Bausch und Bogen christianisiert oder Stimmungsmache betreibt und die sagen, das ist unser Problem heute, der Glaube ist vor allen Dingen Gefühl und Begeisterung, was soll ich da Bücher lesen, das ist ja furchtbar, so was Langweiliges. Christwerden war immer ein Bildungserlebnis. Überall in der Welt, die Wycliffe arbeiten daran, dass der letzte Volksstamm die Bibel in seiner Muttersprache hat. Weil es kein mündiges Christsein gibt, wenn Menschen es nicht lernen, die Bibel zu lesen. Und deshalb müssen sie lesen und schreiben lernen, um selbstständig zu werden. Unser Problem heute ist, dass eine Mehrheit der Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, nicht mehr aus christlichen Familien und christlichen Traditionen kommen, sondern aus einem Umfeld, in dem es total normal ist, so zu egoistisch zu leben, im Blick auf Geld und Besitz, auf Freizeit. Mein Körper gehört mir, meine Zeit gehört mir. Ich tue das, wozu ich Lust habe. Es ist wichtig, dass ich mich entfalte und dass ich meinen Spaß habe. Da wachst du auf und sagst, Herr, machen wir das jetzt so? Ja, wenn Glauben nur noch Gefühl ist, da hast du schon gar keine Lust mehr zum Lernen. Und deshalb beobachte ich, dass die Gemeinden sich sehr unterscheiden, ob sie Lehre, biblische Lehre praktizieren. Und wo das nicht war, du brauchst ein paar 7 Minuten Denkanstöße zur Aufmunterung, das reicht nicht zum Leben in unserer Zeit. Den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Glauben heißt, Herr, ich vertraue dir, ich höre auf dich und dein Wort, ich horche darauf und ich tue es. Denn Jesus hat gesagt, wer diese meine Rede hört und tut sie. Bergpredigt am Schluss. Den vergleiche ich einem klugen Menschen, der sein Lebenshaus auf Felsenfundament will. Hören und tun, das heißt, die Schule, die Jüngerschule bei Jesus ist, ja, Wissen, ich muss es knowing by heart, wie die Engländer sagen, vom Herzen her wissen. Was ich nicht auswendig weiß, kann ich im Alltag nicht anwenden. Keiner von uns kann in den Konflikten des Alltags nach Hause rennen, an die Bibliothek und Buch rauskommen, eine Konkordanz, und was steht denn zu diesem Problem in der Bibel? Du hast es auswendig gelernt, du kennst es vom Herzen her und kannst es dann anwenden. Wenn du es nicht gelernt hast, wenn du nicht vertraut bist mit dem Wort Gottes, wenn du nicht die ganze Bibel von Anfang bis Ende studiert hast, gelesen hast, wird sie dich nicht prägen. Wenn du niemanden hast in deiner Gemeinde und wenn ihr in eurer Gemeinde daran nicht arbeitet, dass Menschen, die zum Glauben gekommen sind, mündig werden, lernen, biblische Lehre lernen, wirklich werden sie nicht wachsen, werden sie Beute jeder beliebigen Modeströmung. Glaube nur, ja, auch innerhalb der christlichen Gemeinden kommt jede andere Woche eine neue Mode daher, die sehr beeindruckend ist und die Herzen wegschwemmt und sagen, toll, so eindrücklich wie das. Und die Leute haben Visionen und Gefühle und halten. Wir brauchen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter den Völkern. Ich glaube, wir haben eine Riesenchance. Die Türen sind wahnsinnig offen. Die Leute sind hungrig wie was. Wir sind außerdem die Generation, die zum ersten Mal mit eigenen Augen erlebt, dass Menschen aus Kulturkreisen, in denen jahrhundertelang sich nichts bewegt hat, wie etwa in der islamischen Welt, seit dem 7., 8. Jahrhundert hat sich nichts bewegt in der islamischen Welt. Die Missionare sind verblutet und im Dienst ihrer Liebe. Wir sind die Generation, die in den letzten 25 Jahren erleben, wie Tausende von Muslimen sich zu Jesus bekehren, was es nie in der Geschichte bisher gegeben hat. Unter Verfolgung, unter Schwierigkeiten. Im Iran und auch in Nordafrika entstehen neue Gemeinden. Es ist unglaublich. Deshalb ist es toll, dass es diese Jumitko gibt. Es ist eine Veranstaltung, die wirklich am Puls der Zeit ist, an der Zeit, die Gott schreibt. Und ihr könnt nur gut tun daran, dass ihr sagt, da will ich dabei sein. Wo Gott Geschichte schreibt, da möchte ich, dass er mein Leben nimmt. Aber dann will ich auch seine Ziele haben. Wir wollen das Evangelium verkündigen in der Zuversicht, dass er es schafft, dass neues Leben entsteht. Wir wollen es mit Schmerzen erleiden und hinnehmen, dass wir niemanden zwingen können, das Evangelium verträgt. Keine Manipulation, keinen Zwang. Wir brauchen keine Staatsreligion. Wir sind keine Salafisten. Wir wollen nicht diesen Staat in einen christlichen Staat verwandeln, der damit Zwang den Leuten etwas auf. Das haben wir hinter uns. Das Ergebnis ist verheerend. Kein Mensch in Europa glaubt den Christen mehr. Aber wir haben den Herrn, der in der Kraft der Auferstehung die Toten aus dem Gräber ruft. Und deshalb lohnt es sich, in einer Schule, in der Universität, in der Nachbarschaft, in den Gemeinden, in öffentlichen Veranstaltungen, mit Literatur und Medien das Evangelium zu sagen. Und wir werden erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Und wenn neue Menschen geboren werden und Christen werden, dann lasst uns helfen, dass sie lernen, lernen, lernen. Und wenn wir selber drin sind, lasst uns selber lernen. Gönne dir keinen Tag, an dem du nicht Zeit hast, das Wort Gottes in der Bibel zu lesen. Und lasse nichts aus in der Bibel. Die strubbeligen Texte sind die wichtigsten, weil da will Gott dir am meisten sagen. Wenn du nur das liest, was deine Seele streichelt, dann brauchst du vielleicht gar nicht aufzuschlagen. Dann kannst du ja selber die Sprüche sagen, die du hören willst. Aber Gott redet zu dir und sagt dir das, was du brauchst. Und wenn du selber bereit bist zu lernen, dann wirst du diese Freude kennen, die darauf brennt, auch neue, junge Christen zu lehren. Und ihn anzuhören. Wenn ich nicht Freunde gehabt hätte, als ich mit 14 zum Glauben gekommen war, die mir gesagt haben, pass auf, und jetzt kaufst du dir den Wecker. Und dann stehst du morgens eine Viertelstunde früher auf und liest deine Bibel. Ich hätte das nie in meinem Leben begonnen. Ich hätte es auch nicht durchgehalten, wenn die nicht in den ersten 3 Jahren meines Teenagerlebens regelmäßig gekommen wären und gesagt, hör mal, hast du deine Bibel gelesen? Hast du Zeit gehabt? Du brauchst, das haben sie gesagt, der Herr will zu dir reden. Du weißt doch, er kann dein Leben nur bestimmen. Deine Kraft wirst du nur erfahren, wenn du es zulässt, dass er zu ihm spricht. Aber ich habe nicht immer keine Lust. Der Teufel bringt dich mit deiner Lust in die Hölle. Aber das Wort Gottes bringt dich in den Himmel. Herr Jesus, hilf uns, dass wir dein Wort ehren und lernen und tun. Amen.